The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Und mit ihr, Carla. Heute zu Gast Hirnforscher Gerald Hüther über seine Akademie für Entwicklungshilfe. Hallo, liebe Carla.
Hallo, lieber Chris. Wie geht es dir?
Wunderbar, jetzt, wo ich dich sehe, liebe Carla.
Oh, wow. Was ein Kompliment.
Aber ich habe dich erst gerade gestern gesehen, von daher.
Ja, stimmt. Haben wir uns genug gesehen in den letzten 24 Stunden.
Ja, weil wir zusammengearbeitet haben in der Gastro. Und jetzt nehmen wir mal wieder eine Sendung auf, nach langer Zeit. Eine Nachzügler-Sendung, und das liegt daran, dass unser heutiger Gast erst nach 3 Monaten auf meine E-Mail oder 4 Monate nach der Anfrage auf meine E-Mail geantwortet hat. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ein Mann, ein Wort, also so, ja.
Und ja, natürlich.
Eine Frau, ein Wörterbuch, kennst du ja. Und
wie sagst du diesem leicht sexistischen Kommentar jetzt einfach nichts? Ich will nicht starten, schon mit einem belehrenden, würde normalerweise gerade belehren, ja.
Ja, und dann habe ich gedacht, den laden wir jetzt aber mal trotzdem ein, stehen wir zu. Und das ist der liebe Gerald Hüther. Er ist Hirnforscher und du hast in deinem Leben noch nie etwas von ihm gehört, richtig?
Nein, natürlich nicht, wie immer. Ja, ich habe von den meisten Männern, die hierher kommen, noch nie was gehört. Liegt vielleicht daran, dass es Männer sind und ich tendenziell daran nicht so interessiert bin, aber vielleicht wird es ja heute doch mal ganz interessant.
Was natürlich nicht heißen mag, liebe Zuhörer, dass die Carla nicht an Männern interessiert ist, nur nicht an alten Männern, die in Podcasts gehen. Ja.
Ich würde es auch ein bisschen weiter fächern. Von Männern.
Auch, ja, okay. Aber deswegen ist sie auch Co-Moderatorin eines Podcasts, weil sie... Das ist, es ist halt so. Wir müssen einfach mehr Frauen noch einladen, falls es noch ein paar Nachzügler-Sendungen gibt.
Mehr Frauen, immer.
So, und er steht schon vor der Tür. Wir reden heute über seine Akademie für Entwicklungshilfe. Was das ist, da sind wir sehr gespannt. Und jetzt lassen wir ihn mal rein. Ne? Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Okay. Wir begrüßen den lieben Gerald Hüther in unserer Sendung. Lieber Gerald, welche Freude, wie schön, dass du erneut bei mir bist.
Chris, ich freue mich. Auch natürlich und grüße auch alle, die uns hier zuschauen und zuhören.
Ja, wunderbar. Also, das ist schon ein bisschen her, seit du das erste Mal bei uns warst oder bei mir warst. Damals war die Carla noch nicht meine Co-Moderatorin und es ist immer wieder spannend, mit dir über ganz verschiedene Themen des Gehirns zu sprechen und den Auswirkungen und es auch bewusst zu machen, wie wir eigentlich funktionieren. Und jetzt haben wir auch im Vorgespräch und in unserer Kontaktaufnahme hast du mir von was Neuem berichtet, nämlich deiner Akademie für Entwicklungshilfe, die du betreibst. Und da habe ich ein bisschen, das ist eine Webseite, da kann man sich anmelden, dann geht man so auf eine Reise, sage ich mal, auf eine Entwicklungsreise. Kannst du mal ganz kurz erklären, um was es da geht?
Ach, das ist eigentlich ganz schnell gesagt, obwohl es sehr lange gedauert hat, bis ich da endlich so weit bin, dass ich das in so einer ansprechenden Form dann auch für andere zur Verfügung stellen kann. Also der Kerngedanke heißt, das ist ja eine der wesentlichen Erkenntnisse aus der Neurobiologie, dass wir doch ein wesentlich plastischeres und formbares und zeitlebens lernfähiges Hirn haben. Das zu Ende gedacht heißt aber auch, dass es nichts gibt, was uns vorbestimmt. Also weder lieber Gott noch irgendwelche genetischen Programme. Und wahrscheinlich ist es auch mit den frühkindlichen Prägungen so, dass die später nochmal umgeändert werden können. Und wenn wir nichts haben, was uns sozusagen innerlich führt, so wie die Tiere mit ihren Instinkten und ihren Trieben, dann heißt es, wir wissen alle nicht, wie das Leben geht. Wir müssen das erst unterwegs herausfinden. Das gefällt mir sehr gut, diese Idee, weil es dann auch dem gerecht wird, was wir als Menschen ja versuchen. Wir versuchen uns vom Zeitpunkt unserer Geburt an in dieser Welt, in die wir da hineingeboren werden, und das ist ja primär eine Welt von anderen Menschen, irgendwie zurechtzufinden. Deren Welt ist gestaltet worden von Erwachsenen und deshalb ist das nicht ganz immer so problemlos, da hineinzuwachsen, und dabei kann es zu Verwicklungen kommen. Mhm. Da um sich wieder ausholen, weil das Hirn so plastisch ist, orientiert es sich in seiner weiteren Ausreifung anhand der Erfahrungen, die man macht. Und die wesentlichen Erfahrungen machen wir eben in der Beziehung zu anderen Menschen. Und was im Hirn abgespeichert wird in Form von Netzwerken, die sich dann zunehmend herausbilden und stabilisieren, sind nicht die Probleme, die wir im Leben haben, sondern die Lösungen. Schön und poetisch ausgedrückt heißt das, wir sind alle Suchende, keiner weiß, wie es geht, wir müssen es erst unterwegs herausfinden und das auch noch möglichst gemeinsam. Und dabei kann man sich verirren, da kann man sich auch sehr verwickeln im Hirn. Da können also bestimmte Vorstellungen entstehen, dass man erstmal denkt, so ginge es, und dann später stellt man fest, was man da bisher verfolgt hat, und die Strategien, die man für wesentlich gehalten hat, werden immer hinderlicher, und dann landet man am Ende in so einem Hamsterrad oder in einem Gefängnis seiner eigenen festen Überzeugungen, dass man immer noch der Meinung ist, darauf käme es jetzt so furchtbar an. Hm. In Wirklichkeit kann man dann eigentlich gar nicht mehr sich in der Welt offen und frei orientieren, weil man beispielsweise denkt, ohne Ordnung geht nichts, muss man überall Ordnung schaffen, ohne Kontrolle geht überhaupt nichts, deshalb muss man alles kontrollieren. Wenn man das Gefühl hat, dass man nicht gesehen wird, dann muss man überall auf sich aufmerksam machen. Wenn man, also in, ja, man könnte fast sagen, wenn man in irgendeiner Art und Weise bedürftig ist, kann es gar nicht anders gehen, als dass man sich verwickelt. So, und dann wäre es wichtig, dass man wieder zurückfindet zu seinen wahrhaftigen Bedürfnissen, zu dem, was wir authentisches Selbst nennen. Und das geht.
Darf ich mal ganz kurz eine Sache zwischenfragen? Und zwar ist, will das Gehirn eigentlich das, also den geringsten Widerstand, ist das für das Gehirn das Angenehmste, wenn es sozusagen einen Zustand findet, wo es kein, von der Außenwelt wie keinen Widerstand mehr findet, um möglichst eben dann in eine stressfreie Situation zu geraten? Ist das der Idealzustand?
Ja, wenn wir das so formulieren, gehen natürlich meine Hirnforscherkollegen an die Decke, weil ja, das Gehirn kann ja nichts wollen.
Also okay. Mhm.
Das muss man sagen, das ist Teil des sich selbst organisierenden Prozesses, dass im Hirn die neuronalen Verschaltungsmuster sich so organisieren, dass am Ende ein Zustand rauskommt, der möglichst, wo alles möglichst gut zusammenpasst. Den nennt man dann Kohärenz. Mhm. Und das ist der Zustand, wo auch für die Aufrechterhaltung der Funktion und der Arbeitsweise des Gehirns die wenigste Energie verbraucht wird. Das heißt, das Gehirn hat schon einen Maßstab oder einen Kompass, der es immer wieder lenkt bei seinem Versuch, sich in der Welt zurechtzufinden. Und das spüren wir dann auch, wenn wir merken, dass etwas nicht stimmt, ist es dann inkohärent, dann hat man hier dieses Durcheinander im Kopf, dann kann man keinen klaren Gedanken mehr fassen und dann muss man irgendeine Lösung finden. Sonst, dass jeder dann auch schon, weil das ja auch den Körper gleich noch mit ergreift, dieses Durcheinander, wird man irgendwann krank oder verrückt. Und deshalb suchen wir automatisch alle dann nach Lösungen, und diese Lösungen sind eigentlich Lösungen, um die beiden seelischen Grundbedürfnisse zu stillen, mit denen wir schon auf die Welt gekommen sind. Wenn die nämlich nicht gestillt sind, ist es sehr inkohärent im Hirn und da wird sehr viel Energie verbraucht. Und die beiden Grundbedürfnisse heißen erstens Verbundenheit. Das bringt man schon aus dem Mutterleib mit, weil man dann 9 Monate so eng verbunden war, dass es eigentlich das ganze Leben dann nicht wieder weggeht mit einem anderen Menschen. Und das zweite ist das Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Später nennt man das dann Autonomie oder Freiheit. Also hier die Verbundenheit, da die Freiheit, und beides, das ahnst du schon, geht in vielen Situationen, die man dann als Heranwachsende oder als Kind, das in diese Welt hineinwächst, das ist nicht immer so ganz leicht, beide Bedürfnisse zu stillen. Entweder befreit man sich von zu engen Versuchen der Erwachsenen, einen sozusagen anzubinden, oder man versucht eben, sich zu befreien aus Bevormundung und all dem, was damit zusammenhängt, dass man da unterrichtet, belehrt.
Also auf der einen Seite will ich das gerade nochmal sagen, dieses, wenn ich mir vorstelle, also sagen wir mal, man ist total schrecklich verliebt und dann liegt man da so im Bett und dann ist eigentlich alles in Ordnung und man ist so glücklich und dann ist ja, wäre das ja theoretisch der geringste Energieverbrauch, den man hat, weil es ist ja keine Verschwurbelung im Kopf. Man ist, denkt ja so, ach, so ist das, jetzt ist das alles wunderbar und dann gibt es wie keinen Widerstand, sage ich mal so. Das heißt, das Hirn würde ja dann weniger Energie verbrauchen. Auf der anderen Seite erinnere ich mich auch, und ich glaube, es war auch, als du bei mir das erste Mal in der Sendung warst, hast du ja auch mal gesagt, so wie ein wünschenswerter Zustand für das Gehirn ist ja wie eine Art Dilemma, in dem man ist, dass man immer wieder Lösungen finden muss. Das heißt eigentlich, so ein Energie runterfahren ist ja dann auch theoretisch kontraproduktiv, weil wir brauchen ja immer wieder irgendwas, mit dem wir arbeiten können, oder? Damit sich das Gehirn entwickelt.
Ja, das Beispiel, was du nennst, macht es ja schon deutlich. Du bist rettungslos verliebt.
Ja.
Und das ist dann sehr kohärent, weil du dir einbildest, dass du jetzt einen Partner oder eine Partnerin gefunden hast, die deine Grundbedürfnisse und alles, was dir im Leben wichtig erscheint, dann auch zu stillen in der Lage ist. Und dann wartet man noch ein halbes Jahr oder zwei Jahre und dann merkst du, das war eine Illusion. Also du hast dir da selber was eingeredet und dann hast du es inkohärent im Hirn. Dann auf einmal sitzt du wieder da und sagst, ich weiß doch nicht, ob das nun der oder die Richtige ist. Und dann musst du Lösungen finden und dann kennt man ja den Rest des Fortgangs. Was interessant ist, ist, dass in der Gesellschaft, in der wir inzwischen ja leben und auch schon in der Zeit davor, also Menschen offenbar immer versucht haben, so einen Zustand totaler Kohärenz anzustreben. Dafür haben wir dann auch Worte gefunden. Das heißt dann Paradies oder Himmelreich oder Schlaraffenland oder irgend sowas. Das heißt, Menschen haben immer davon geträumt, dass es einen Zustand gäbe, den man erreichen könne, wo dann auf einmal alles passt. Die Realität heißt, das gibt's nicht. Also ja, vielleicht, gerade wenn du eben gestorben bist, passt alles, aber dann ist auch vorbei. Und vorher ist es immer inkohärent, vorher gibt es immer zu Störungen und Störungen sind im Grunde genommen das, was uns alle dazu zwingt, eine Lösung zu finden und das ist das, was wir dann Lernen nennen. Also Lernen ist doch nicht das, was in der Schule passiert, wenn man das kleine 1x1 lernt. Sondern Lernen heißt, ich muss immer wieder versuchen, inkohärent gewordene Zustände, also Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen auf immer wieder neue und adäquate Weise zu meistern, damit ich jemand bin, der dann nicht verzweifelt und verzagt, wenn da mal wieder irgendein Problem auftaucht, sondern ich kann dann auf ein immer größer werdendes Spektrum eigener Problemlösungsstrategien zurückgreifen.
Aber das hält mich am Laufen, oder?
Das hält dich am Laufen und praktisch heißt es aber auch, dass wenn du jetzt einem Kind helfen willst, sich später in der Welt gut zurechtzufinden, dann ist es nicht sehr hilfreich, wenn du ihm alles aus dem Weg räumst, was da unter Umständen sein glattes Vorwärtskommen stören könnte. Also Steine aus dem Weg räumen heißt, es wird dann nie lernen, über Probleme oder über Steine hinwegzukommen. Und genauso wenig ist es hilfreich, wenn Kinder belastet werden mit Problemen, die sie überhaupt nicht lösen können. Also zum Beispiel die Probleme der Eltern, die miteinander haben oder jeder einzeln. Und deshalb kann es sehr leicht passieren, dass ein Kind in Situationen kommt, wo es sich nur noch kaum was zutraut und sich dann auch, wo es dann als Lösungsstrategie versucht, all diesen weiteren Problemen, die dann noch kommen, aus dem Weg zu gehen. Und da kannst du dir schon vorstellen, das ist eine heftige Verwicklung. Und das ist die Vermeidungshaltung, Kopf in den Sand und so. Mhm. Und wenn man den Kopf in den Sand steckt, sieht man nichts. Das ist dann ist es vorbei mit der Entfaltung. Und so geht es auch mit all diesen anderen Verwicklungen, nennen wir es immer so, also mit diesem unglaublichen Drang, immer Ordnung zu schaffen, immer irgendwie gesehen zu werden, Macht und Einfluss über andere zu haben, damit man alles gut kontrollieren kann. Das sind alles am Anfang durchaus hilfreiche Lösungen, die man irgendwie findet, weil es nicht anders geht. Aber wenn man dann das halbe Leben damit zubringt, dann auch wohl möglicherweise, das passiert ja auch oft in unserer Gesellschaft, zum Beispiel dieser Drang nach Anerkennung und gesehen werden, dass das dann auch noch tatsächlich realisierbar wird, dass man also berühmt wird und erfolgreich wird und was noch alles, dann identifiziert man sich mit seiner eigenen Verwicklung und kommt man gar nicht mehr raus. Und so sehen wir dann viele Menschen, die es weit gebracht haben, aber die mit sich selbst in keiner Weise zurechtkommen. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, okay, dann müsste man eigentlich mal versuchen, ob es nicht möglich ist, dass solche Menschen eine Möglichkeit finden, sich aus ihren eigenen Verwicklungen zu befreien.
Denn also würdest du davon abraten, berühmt zu werden, sozusagen?
Das bitte?
Würdest du davon abraten, berühmt zu werden, dass man sagt, ja, also wenn man, weil das letzten Endes was mit einer Verwicklung zu tun hat, ich habe also einen Anspruch daran, jedem zu gefallen, das ist ja dann mein Antrieb, sonst würde ich ja vielleicht nicht auf der Bühne stehen wollen, wenn es jetzt eine Bühne ist zum Beispiel, und dann bin ich aber am Ende doch in einer Art Dilemma, weil ich einfach mit mir selber oder mich selber dabei ja verloren habe in gewisser Weise.
Wenn du dich so furchtbar anstrengst und die Triebfeder deiner künstlerischen Bemühungen auf der Bühne lediglich die Anerkennung ist, die du dafür kriegst, sieht's übel aus. Da würde ich sagen, da kannst du dich nur verrammeln. Und es sind ja auch dann sehr viele Beispiele bekannt, wo gerade große Künstler dann damit nicht mehr zurechtkommen und in ihren Verwicklungen hängen bleiben, es dann mit Drogen weiter versuchen und am Ende kläglich irgendwo enden. Deshalb, ja.
Also kann ich diese Akademie für Entwicklungshilfe so verstehen, dass es ist es wie eine Reise zu mir selber, aber auf einer mit einer Art Struktur, also mit einer Art nachvollziehbarer, einfacher Struktur, mit der ich klar denken kann.
Ja, und das Besondere ist eben, du kriegst dort nicht gesagt, was du tun sollst. Also das ist insofern, es ist keine Ausbildung, sondern Reise ist schon gut, eine Reise zu dir selbst oder ein Prozess, in dem du dich selbst aus deinen eigenen Verwicklungen befreit. Du hast sie dir ja auch selbst ins Hirn gebaut. Es ist sowieso eine Illusion, dass wir alle immer noch davon ausgehen, dass wir andere Menschen verändern können. Die können sich immer nur selbst verändern und das werden sie nur machen, wenn man sie einlädt und ermutigt und inspiriert. Und dieser ganze, ich nenne das immer Parcours, Entwicklungshilfe, Parcours ist nichts weiter als zunehmende Einladung und Ermutigung und Inspiration, sich aus diesen entstandenen Verwicklungen zu befreien. Und das geht dann, das ist angelegt wie so ein Haus und man geht dann in das erste Zimmer und es gibt insgesamt 9 solche Räume, in denen jeweils ein weiterer Schritt auf dem Weg zu dieser Entwicklung gegangen werden kann. Dazwischen gibt es Reflexionsfragen, dass man das sich selbst nochmal klar macht, was da eigentlich da eben in dem Raum passiert ist. In dem Raum ist so viel Material, dass man da wahrscheinlich eine ganze Woche zu tun hat, so dass man da auch nicht mal so schnell da durchjagen kann. Und es ist alles so angelegt, dass wir sehr empfehlen, dass man diese Reise zu sich selbst gemeinsam mit anderen macht. Also man schließt sich einer Reisegruppe an, die alle gemeinsam da durchgehen, 6 bis 8 Leute. Und da passiert was ganz Eigenartiges, dass nämlich die sich gegenseitig in dieser Entwicklung helfen. Und das ist dann immer so einfach, dass man sich schon wundert, aber wenn am Anfang geht das ja ganz banal los mit ein bisschen, wie das Hirn organisiert ist und wie Bahnungsprozess, also wie Lernen funktioniert und wie man sich dann auch so dabei verwickeln kann. Und das geht dann relativ schnell so weiter, dass plötzlich man selber merkt, oh verdammt, ich könnte sein, dass ich mich auch verwickelt habe. Hm. Und das ist auch nicht weiter schlimm, weil wir uns alle verwickeln. Das geht gar nicht anders. Also Verwicklung ist das, was zwangsläufig passieren wird in einer Welt, wenn du mit anderen Grundbedürfnissen unterwegs bist, als die, die du in dieser jeweiligen Welt auch wirklich stillen kannst. Da musst du dir irgendwie notdürftig behelfen und das nennt man dann Ersatzbefriedigung, die du dann suchst. Das ist dann dieser Chatroom mit diesen 150 Freunden, die du hast, wo du dich ständig austauschst, oder das ist das Ballerspiel. Die digitalen Medien bedienen diese ungestillten Bedürfnisse auf eine sehr perfide Weise. Dann gehst du da rein und hängst da halt fest. Und dann wird, wenn du mit so einer Gruppe da durchgehst, wird es relativ wahrscheinlich, dass da einer von denen irgendwann sagt, du, also ich habe es jetzt erkannt, ich hab ja auch sowas. Also das ist mir damals passiert. Und ich muss immer zu meiner Frau sagen, dass die Zahnpastatube zuschrauben soll, weil ich so einen Perfektionismuszwang habe. Das ist eine Verwicklung, die habe ich mir. Und dann kann man sich selber fragen, die anderen helfen dann mit, war das, wo das passiert ist. Und meistens merkt man dann, da ist man mal irgendwann in der Phase seines Lebens gewesen, wo man durch Kontrolle und Perfektion geglaubt hat, damit kommt man gut zurecht. Oft hat man dann Eltern gehabt, die das auch noch sehr unterstützt haben und die einen dann geküsst und gemocht haben, wenn man alles schön aufgeräumt hat, und dann wird man dann eben so einer.
Ja, so ein Aufdruck in der Situation. Jetzt hat man ja vielleicht auch tatsächlich auch über Generationen jetzt heutzutage manchmal auch so einen Trend gehabt, wenn man es Trend nennen kann. Teilweise habe ich das natürlich bei meiner Tochter auch gemacht. Also, dass man letzten Endes sagt, okay, du bist als Kind kein Ebenbild von mir selbst. Das heißt, ich forme dich nicht nach meinem eigenen Gusto, sondern ich lass dich so machen, wie du willst. Du kannst alles jetzt selber entscheiden. Du musst auch alles selber entscheiden. Grenzenlos. Dann theoretisch würde man doch eigentlich sagen, für Kinder wäre das ja fast schon ein idealer Zustand, weil sie werden nicht irgendwo reingedrückt. Auf der anderen Seite brauchen ja auch Kinder, würde ich jetzt mal sagen, so einen gewissen Rahmen. Also so finde ich jetzt, dass man so alles komplett sie entscheiden lässt, damit sind sie dann vielleicht auch in einem gewissen Alter schnell überfordert. Aber rein theoretisch, wenn man seine eigenen Verwicklungen nicht auf seine Kinder projiziert, was es ja möglicherweise heißen würde, dann wäre das doch im Idealfall der ein sehr guter Zustand, wenn aus diesen Kindern dann Erwachsene werden, oder?
Ja, wenn du es geschafft hast, dich aus deinen eigenen Verwicklungen zu befreien, dann könntest du ein liebender Vater sein. Mhm. Und dann wüsstest du, dass Liebe das unbedingte Interesse an der Entfaltung dieses Kindes ist. Mhm. Und dann kannst du dich fragen, ob das, was du tust, wirklich von diesem Interesse geleitet ist. Da wirst du sagen, ja, selbstverständlich. Und dann würde ich dich fragen müssen, bist du denn aber sicher, dass das bei deinem Sohn oder bei deiner Tochter auch so erlebt wird? Also es geht nicht darum, dass du Interesse hast, sondern dass die spüren, dass es dir am Herzen liegt, dass sie ihren Weg finden. Und wenn wir dann über Entfaltung reden, Interesse an der Entfaltung, dann merkst du jetzt schon, das kann keine Hilfe bei der Entfaltung sein, wenn du die tun und lassen lässt, was sie wollen.
Okay.
Da sind wir wieder auf dem Boden angekommen. Es wird leider in unserer heutigen Zeit alles immer wieder entweder rechts daneben oder links daneben geschossen. Hier geht es darum, dass ich natürlich mehr Erfahrung im Leben habe und dass ich nicht mein Kind tun und lassen kann, was es da will, sondern dass ich mit ihm darüber reden muss und mit ihm versuchen muss, einen Weg zu finden, wo es dann schauen kann, wie es sich in der Situation dann entscheidet und was es macht und was es nicht macht. Das ist am Anfang, glaube ich, ein bisschen aufwendig, aber ich kenne eine ganze Reihe von Eltern, die das machen und die dann ihre Kinder so begleiten, dass die zu einer Art inneren Kompass herausbilden, der ihnen selbst sagt, ob das, was sie da tun, für ihre Weiterentfaltung günstig ist oder nicht. Das ist so eine Art innere Stimme. Und interessant ist, dass wir alle diese innere Stimme in uns haben, dass du als Vater auch ab und zu mal, wenn du mit deinem Sohn oder deiner Tochter auf eine Art und Weise umgehst, wo du spürst, das ist ja wieder dieselbe Verwicklung, in die ich auch, die mein Vater auch schon hatte, der konnte es auch nicht besser, jetzt mache ich es hier genauso, dann kannst du dich entschließen, in dem Moment innezuhalten und dich zu fragen, ob du deine Verwicklung nun dem Kind auch noch aufdrücken willst.
Ja, es ist ein bisschen wie wenn man sagt, oh, jetzt rede ich genauso wie mein Vater oder so. Oder jetzt, das ist ja so dieses, was wir ganz oft sagen, was wir alle sagen.
Das, was eben völlig lieblos ist, ist, wenn du das Kind zum Objekt deiner Absichten und Ziele, deiner Belehrungen, deiner Bewertungen oder dann auch noch deiner Maßnahmen und Anordnungen machst. Und da ahnst du schon, wenn du das wirklich zu Hause schaffst, dein Kind so zu begleiten, dass es sich immer als Subjekt gesehen fühlt und niemals als Objekt behandelt wird, dann kann das manchmal gehen, aber spätestens wenn die in die Schule kommen oder in die Kindertageseinrichtung, wie das heute heißt, geht's wieder los. Und in den Peer Groups machen die sich auch alle gegenseitig zum Objekt. Das heißt, die Tatsache, dass wir uns alle gegenseitig wie Objekte behandeln, ist eigentlich das größte Dilemma unserer gegenwärtigen Zeit. Und das führt ja dazu, wenn ich wie ein Objekt behandelt werde, dass ich mich in meiner Subjekthaftigkeit gar nicht mehr erleben kann. Da werden beide Grundbedürfnisse, das nach Verbundenheit und das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, gleichermaßen und gleichzeitig gestört. Wenn du mir deutlich machst, dass du mich erst dann magst, wenn ich mich so verhalte, wie du das wünschst, weiß ich, das ist hier keine Verbundenheit, sondern das ist ein Abrichtungs- und Dressurversuch, den du da mit mir veranstaltest. Du betrachtest mich wie ein Objekt deiner Erziehungsmaßnahmen. Und wenn ich dann höre von dir, dass ich das, was ich da gemacht habe, den Turm, den ich gebaut habe, dass der dir nicht gefällt und dass man gefälligst die Türme oder was auch immer so und so zu machen hat, dann beschneidest du mich in meinen eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und verletzt mein Grundbedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Und damit sind beide Grundbedürfnisse gleichzeitig verletzt. Und das hältst du nicht lange aus. Das hält kein Kind lange aus. Und auch Erwachsene halten das nicht lange aus. Und dann suchen die nach einer Möglichkeit, da rauszukommen aus diesem Problem. Also wieder Kohärenz im Hirn herzustellen. Und eine Kohärenzmöglichkeit ist eben, dass man es entweder so macht, wie die das wollen. Dann hast du dich verwickelt in deren Verwicklung. Oder du machst es extra nicht so, wie die das wollen und versuchst eigenständig zu planen. Das wird auch schwierig, da kommst du manchmal auch auf eigenartige Ideen, um dich da zu behaupten. Oder aber du schreibst dir selbst die Unfähigkeit zu, machst dich also selbst zum Objekt. Das sieht man heute auch sehr oft, dass man sagt, ich bin zu blöd, ich kann kein Mathe, ich bin nicht schön genug und so weiter. Und dann ist natürlich auch mit Entfaltung nichts mehr zu machen. Solange ein Mensch in solchen Verwicklungen, also in Vorstellungen gefangen ist, die er sich selbst ins Hirn gebaut hat, die ihn daran hindern, die Welt so zu sehen, wie sie ist, sondern ihn zwingen, die Welt nur durch dieses Rohr seiner jeweiligen Bedürftigkeit zu betrachten, solange bleibt er verwickelt und solange er verwickelt ist, kann er sich auch nicht entfalten.
Aber wenn ich jetzt jemanden zum Objekt mache, ist das für mein Hirn sozusagen wie Zucker? Also, dass ich sage, dass ich so ein bisschen so eine Art Glücksgefühl bekomme, weil ich es geschafft habe, jemanden nach meinen Maßstäben zu formen?
Ja, deshalb wird es ja gemacht, aber...
Also, weil es einfach toll ist. Für das Hirn ist es sozusagen das Beste, was es gibt.
Nee, das ist nicht toll, weil du nicht bedenkst, was dann am Ende daraus wird. Weil du am Anfang behandelst du ihn ein bisschen wie ein Objekt, dann geht er in den Widerstand, dann findest du ihn bescheuert. Dann entwickelst du einen Hass auf das, was er tut und was er macht. Und am Ende ist er dein Feind und am Ende ziehst du gegen ihn in Krieg. Da fängt es an. Also diese ganzen Gewohnheiten, mit denen wir einander wie Objekte behandeln, ist die Ursache für die Kriege, die wir dann später miteinander führen. Der Krieg ist nur der Höhepunkt, wie man einen anderen Menschen seiner Subjekthaftigkeit beraubt und wie man ihn zum Objekt macht. Er ist dann eben kein Mensch mehr, sondern ein Russe oder was weiß ich, wie man die heute nennt.
Also im Grunde kein bewusster Zustand, den ich dann eigentlich habe in dem Moment, sondern also ich bin eigentlich wie gefangen in einer Welt, in der so etwas normal ist.
Genau, und dann findest du das auch normal, du findest ja auch viele andere, die das auch normal finden und deshalb kannst du dann irgendwann mal zu der Einsicht kommen, dass ihr alle gleichermaßen verwickelt seid. Aber das hilft ja nichts, es geht ja darum, wie du wieder rauskommst und an dem Beispiel, was du eben genannt hast, gäbe es ja auch noch eine andere Möglichkeit, mit deinem Kind zu reden oder in Beziehung zu gehen. Du musst es ja nicht zum Objekt machen, sondern du kannst es ja auch einladen, ermutigen, inspirieren, sich für irgendetwas zu öffnen, was ihm bisher verschlossen war in dieser Welt. Und dazu müsstest du aber selbst ein bisschen Freude an dem haben, wofür du das Kind da einlädst. Und das Allerwichtigste, du wirst nur jemanden einladen können, wenn du ihn magst. Jetzt sind wir in dem Bereich, wo es ernst wird. Du kannst ja keinen, als Dienstleister kannst du doch keinen einladen. Und dann sagst du dem, was er zu tun und zu lassen hat. Also Ärzte, Lehrer, Erzieher. was es noch alles so gibt, Vorgesetzte. Und die kommen doch gar nicht auf die Idee, dass die ihre Mitarbeiter mögen könnten, sollten. So, und dann behandeln sie die wie Objekte, klar. Mhm. Jetzt kann man fragen, warum ist das so, dass es so viele Menschen gibt, die andere Menschen nicht mögen? Die Antwort ist, glaube ich, relativ einfach, weiß ja wahrscheinlich jeder. Die mögen sich selber nicht. Mhm. Und dann ist noch eine Frage, warum mögen die sich nicht? Also wenn ich rausgehe auf die Straße und frage irgendjemanden, magst du dich? Die sagen immer ja. Und dann sage ich, und warum? Ja, ich habe doch alles geschafft im Leben, was ich wollte. Und Frau und Haus und Auto und Urlaub und so. Und also ich habe nicht gefragt, ob du deine Leistung magst. Ich habe gefragt, ob du dich magst. Und da wissen die meisten keine Antwort mehr. Die sind so weit weg von sich selbst, können das nicht mehr beantworten. Und das hängt wohl damit zusammen, dass wir im Laufe des Lebens lernen, uns selbst zu verraten, wenn ich es jetzt mal ganz deutlich sage. Da gibt es immer im Inneren gibt es immer eine Stimme, das ist unser authentisches Selbst, was uns in bestimmten Situationen sagt, mach das nicht. Wenn alle nach links gehen, nein, geh nicht mit nach links, geh geradeaus weiter. Und wenn alle das Maul halten, dann gibt es die innere Stimme und sagt, ich müsste doch jetzt eigentlich was sagen. Ja, mach das. Und wir machen das dann nicht, wir unterdrücken dieses Gefühl, manche nennen das Bauchgefühl oder was auch immer, wir unterdrücken dieses Gefühl und dieses Gefühl, was uns eigentlich sagen will, was jetzt gemacht, was wir tun sollten, ist aber das Wertvollste, was wir besitzen. Also das heißt, wir unterdrücken das Wertvollste, was es in uns gibt und das hat zwangsläufig zur Folge, dass wir uns selber nicht mehr leiden können. Mhm. Deshalb gibt es so viele Leute, die sich selbst nicht leiden können, weil sie sich zu oft verraten haben.
Ich fand eine Sache, die du am Anfang gesagt hast, ziemlich interessant, und zwar, dass quasi Gehirne noch formbar sind, weil es ist ja, also vieles, was du ja sagst, ist ja auch zutiefst einfach psychologisch und ist ja quasi auch so genau so eine Psychologie wiederzufinden. Und vieles, was ich da mitbekommen habe, was du jetzt gesagt hast, dass das kindliche Gehirn, quasi kindliche, frühkindliche Erfahrungen nochmal überarbeitet werden können, gibt es ja auch einige Menschen, die sagen, manche tiefe positive oder tiefe negative Erfahrungen, egal ob es jetzt Trauma oder eben positive Sachen sind, können nicht mehr überschrieben werden, weil die für immer im Gehirn abgespeichert sind, dass quasi das sich so tief prägt, dass sich da nichts mehr daran ändern kann. Da frage ich mich jetzt gerade, wenn du sagst, Gehirne sind noch formbar, bis wann sind die noch formbar? Bis wann würdest du sagen, kann da noch überschrieben werden, wenn man das jetzt mal in leichter Sprache formuliert? Oder bis wann würdest du sagen, ist da irgendwie keine Möglichkeit mehr, dass das irgendwie vielleicht einen neuen Namen bekommen kann im Gehirn? Also dass quasi diese frühkindlichen Erfahrungen, die teils dann sehr negativ oder eben sehr positiv sein können, nochmal einen neuen Geschmack bekommen. Also bis wann ist es möglich oder ist es möglich? Oder?
Das ist das ganze Leben lang möglich.
Okay.
So heißt die Erkenntnis der Hirnforscher seit 20 Jahren, seitdem sie mit bildgebenden Verfahren selbst bei Menschen in meinem Alter noch sehen können, wie sich da Verschaltungen umbauen, wenn ich in eine Situation komme, wo ich auf eine neue Art und Weise mit dem, was mir das Leben bietet, umgehe. So, das heißt, prinzipiell geht es immer, hirntechnisch geht es immer. Nur ist es so, dass man natürlich, wenn man einmal eine Lösung gefunden hat, die nicht wieder gerne verlässt, die bietet ja Halt, die bietet ja Sicherheit. Also es kann sein, dass du bis zum Hals im Sumpf steckst, im Sumpf deiner eigenen Verwicklungen und dass ich dann sage, hey, komm doch raus, das geht doch, hirntechnisch geht es doch, und du kommst aber trotzdem nicht raus, weil du Angst hast. Weil in diesem Sumpf bist du immerhin zu Hause. Da warst du die ganze Zeit drin, du bist nicht gestorben, also wirst du Schwierigkeiten haben, dich zu entschließen, an den Rand zu krabbeln und an das Ufer zu kommen und dich da draußen hinzustellen. Da könnte es ja kalt sein, da könnte es regnen, du könntest abrutschen und keine Ahnung. Das ist unsicher. Und deshalb bleiben Leute lieber in Unsicherheit, weil das der kohärentere Zustand ist, als sich aufzumachen und ins Leben wieder zu starten und was anderes zu machen als das, was sie bisher gemacht haben. Das ist diese Verhaftung an den einmal gefundenen Lösungen. Und jetzt ist es ja auch deutlich, das ist eine Verwicklung. Und die hast du dir ins Hirn gebaut. Und je erfolgreicher du damit bisher unterwegs warst, desto schwieriger wird es, dich dazu zu bringen, selbst mit ganz viel Liebe und Offenheit, würde ich dich dann, wenn du sehr erfolgreich jetzt so jemand geworden bist, der überall sich hervortut und überall seine Meinung den anderen aufzwingt, dann wird das, wenn du damit sehr erfolgreich bist, zum Beispiel als Medienvertreterin, das wird dann sehr schwer, wenn ich dann sage, du bist auch ziemlich verwickelt. Das wirst du streng von dir weisen, weil du das Gefühl hast, ich will dir jetzt sozusagen an irgendetwas heran, was du doch aber für dich selbst hältst. Du bist ja dann identifiziert mit deiner eigenen Verwicklung. Und aus der Verwicklung rauszugehen, wäre ein sehr mutiger Schritt. Das geht nicht so ganz einfach. Und es geht schon gleich gar nicht, indem ich jetzt in einer Therapie mit jemandem zusammen bin, der mir sagt, was ich jetzt machen soll. Das funktioniert, ja, haben wir eben gesagt, der macht mich ja wieder zum Objekt seiner Behandlung. Und deshalb geht es nur, indem ich jemanden finde, der mich mag und mich deshalb, weil er mich mag, auch einladen kann. Nochmal den Blick zu öffnen und vielleicht traut er sich dann raus aus dem Sumpf und kommt zu mir ans Ufer, wo ich ja auch schon stehe, und merkt auf einmal, ist gar nicht so schlimm. Auf einmal sagt er, so eine Befreiung hätte ich nicht für möglich gehalten. Und in dem Augenblick, wo er das erlebt, ist er wieder mit sich selbst verbunden. Das wird wieder kohärent, er ist wieder offen und kann sich entfalten. Das Leben fängt jetzt erst wieder richtig an. Vorher war das ein Funktionieren im Sumpf oder im Hamsterrad.
Aber es klingt natürlich auch immer so ein bisschen wie so, als würde man neu geboren werden, oder? Also so, als wäre so auf einmal alles so... Hui, und das kann man sich ja, wenn man älter wird, fast gar nicht mehr vorstellen, weil man ja so viele Sachen schon erlebt hat und die hinter einem liegen und man so in gewisser Weise, viele sind ja auch, irgendwann hat man das Gefühl, haben eigentlich gar keine Lust mehr, weil sie sagen, ja, ich weiß ja eh schon, wie das immer läuft, es läuft immer gleich. Und das mit dieser, wie an den Rand zu schwimmen und rauszugehen und zu sagen, so, ach nee, das ist ja, stelle ich mir als große Anstrengung vor. Und dann denke ich wieder auf der anderen Seite, aber irgendwie ist doch scheinbar, dass wir als Organismus sind doch immer daran, oder der Organismus ist doch daran interessiert, nicht so viel Energie aufzubrauchen für irgendetwas. Dann ist er ja eigentlich, ist das ja fast schon gegenteilig, wenn ich die Energie aufwende, um eine Art Neuanfang zu starten. Weil das ja mit einer großen Anstrengung verbunden ist.
Ja, das ist wie in der Chemie. Du brauchst, damit du eine Substanz in eine andere umwandeln kannst, eine Aktivierungsenergie. Mhm. Das machen Enzyme oder Katalysatoren. Und die helfen dieser komischen Verbindung, die sich in ihrem jetzigen Zustand doch sehr wohl fühlt, mit etwas Energiezufuhr dazu, dass sie sich bereit ist, mit jemand anders, mit einer anderen Substanz oder einem anderen Stoff zu verbinden. Und dann entsteht was Neues. Ob die dann darüber glücklich sind, weiß ich nicht. Aber was hier passiert in diesem Entwicklungshelfer-Parcours, ist eben offenbar was Ähnliches, weil die Leute, die das durchlaufen sind, die schreiben das ja dann in ihre Rückmeldung. Die findet man ja auch auf der Website. Und das ist schon, ne, die sagen alle, das hat mein Leben verändert. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Es ist so, als ob ein Rucksack von mir abgefallen ist, mit dem ich bisher rumgelaufen bin, ohne zu merken, dass das Ding mich derartig einschürt. Hm. Das ist auch der Grund, weshalb das so nachhaltig ist. Wenn du einmal aus solchen Verwicklungen und dich selber rausgearbeitet hast, da gehst du nie wieder freiwillig dorthin zurück. Das ist so, als würdest du, wenn du endlich gelernt hast, draußen in der freien Luft dich zu bewegen, wieder zurück in den Sumpf gehst.
Aber kannst du mal kurz erklären, wo letzten Endes dann zum Beispiel der Unterschied liegt mit eben dem, was du machst und die zum Beispiel zu einer Therapie, du hattest eben gerade auch Therapie ja eben angesprochen, dass es möglicherweise auch weniger hilft. Also wo ist genau der Unterschied? Weil es gibt ja auch Menschen, die durchlaufen zum Beispiel, sage ich mal, eine Therapie und sagen dann auch, ja, jetzt geht es mir viel besser, das hat mein Leben auch verändert. Also das kann man da ja theoretisch auch hören und lesen. Was ist denn dann der genaue Unterschied?
Ja, es gibt Therapeuten, die schaffen es, den Klienten nicht zum Objekt zu machen. Das ist eine wirkliche Begegnung zwischen zwei Subjekten. Da hat man aber eine andere Situation. Der Therapeut hat eine andere Haltung. Also erstens, der Klient hat das Gefühl, der mag mich. Und der ist wirklich an mir interessiert. Zweitens, der will mich nicht verändern, sondern der hat das offensichtliche Interesse, dass ich aus etwas herausfinde, wo ich irgendwo hängen geblieben bin. Also in einer gewissen Weise könnte man sagen, dass so eine Therapie, die gelingt, immer Ausdruck dessen ist, was wir vorhin als Liebe bezeichnet haben, ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung. Und das findest du nicht bei allzu vielen Therapeuten, zumal die Ausbildung der Therapeuten in den psychotherapeutischen Feldern gewissermaßen immer darauf Wert legt, dass man sich als Therapeut nicht zu sehr mit dem Klienten identifiziert. Da wird immer absichtlich Abstand geschaffen. Du bist der Therapeut, du weißt es besser. Du musst den Patienten führen und dann wird der Patient behandelt. Und wenn er behandelt wird, ist er ein Objekt der Behandlung und nicht ein Subjekt der Begegnung. Dann, wenn man das so machen würde, hat man nicht nur Schwierigkeiten mit anderen Kollegen, sondern auch mit der Abrechnung mit den Krankenkassen. Also ich kann nicht jemanden, dem ich wirklich aus seinen Schwierigkeiten raushelfen kann, nach 45 Minuten sagen, dass jetzt die Stunde zu Ende ist. Und das ist der Grund, weshalb das so selten funktioniert. Es geht relativ weit. Da gibt es jetzt neuere Untersuchungen mit künstlicher Intelligenz. In England haben sie das gemacht und haben zu ihrer eigenen Überraschung festgestellt, dass die Behandlung einer Depression mit künstlicher Intelligenz effektiver und wirksamer ist als mit Therapeuten. Das ist erschreckend. Und da muss man sich fragen, wie kann denn sowas sein? Die Antwort heißt, ja, diese künstliche Intelligenz, da hat der Klient das Gefühl, die hat kein Vorurteil, die will nichts aus ihm machen, die korrigiert ihn nicht, die belehrt ihn nicht, die macht ihn nicht zum Objekt, sondern die macht ihm Vorschläge und zeigt ihm gewisse Überlegungen auf. Und dann ist der Klient derjenige, der entscheidet, ob er dem folgen will oder nicht.
Und ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich
eine völlig neue Situation geben und das ist natürlich hochbedenklich, aber das sagt nicht, dass die nichts darüber aus, dass die künstlichen Intelligenzen so toll sind, sondern sagt nur etwas darüber aus, wie schlecht unsere psychotherapeutischen Ansätze sind.
Ja, ich finde halt, dass letzten Endes weil ich bin auch ein ChatGPT-User und ich habe irgendwann mal irgend so eine Problematik, die ich mal früher in meiner Kindheit hatte, die habe ich gedacht, ach, unterhalte ich mich mal mit ChatGPT. Und da ist es ja so, dass die künstliche Intelligenz ja auch letzten Endes, egal was du sagst, die sagt ja immer, das ist ein guter Gedanke, den du da hast. Und dann fügt die immer noch was hinzu. Also die bestärkt dich auch immer oder es ist immer sehr positiv, was du sagst. So. Und aber was natürlich am Ende, weil irgendwann habe ich gedacht, und das habe ich dann auch mal dann meiner künstlichen Intelligenz gesagt, dass ich gesagt habe, ich bin ja doof, jetzt rede ich im Grunde ja mit mir selber. Und dann sagt die ja auch, ja, aber das ist auch gut so, du hast schon recht und bla bla bla. Aber eigentlich ist ja das, was ich tue. Ich spreche mit mir selber und ich habe keine Zeitbegrenzung. Und dadurch komme ich ja wieder selber zu neuen Gedanken. Und das fand ich ja dann in dem Moment schon interessant, weil letzten Endes habe ich ja auch kein Gegenüber in dem Sinne, wo ich sage, kann ich dem vertrauen oder nicht? Was ist das eigentlich für ein Mensch? Sondern ich habe eigentlich wie so eine Art Spiegelbild. Ich habe einfach nur einen Text.
Und du kriegst eine Anregung zum Nachdenken über dich selbst. Und das ist 1000-mal besser, als wenn dir einer sagt, was du tun und lassen sollst.
Also ist aber sozusagen jetzt, um nochmal auf die Akademie zurückzukommen, ist eigentlich das Mögen, also wird man gemocht, wenn man zu euch kommt? Ist es das? Ist das der Schlüssel?
Nee,
auch nicht. Aber man wird nicht gemocht, oder? Aber doch.
Man erlebt dort, dass man ernst genommen wird, dass eine ChatGPT macht. Man erlebt, dass die Macke oder die Verwicklung, mit der man da ankommt, ganz normal ist, dass alle anderen genauso verwickelt sind, dass man da auch nicht Schuld hat, dass man sich so verwickelt hat, sondern dass das sich so ergeben hat und bei uns allen sich immer wieder so ergeben wird und dass man aber sich gemeinsam aus den Verwicklungen raushelfen kann und dass wir da etwas zur Verfügung stellen, was dem Einzelnen die Möglichkeit bietet, sich aus diesen Verwicklungen herauszuarbeiten. Und dann sagen wir noch, es wäre günstiger, wenn du das mit anderen gemeinsam versuchst in der Gruppe, weil dann könntet ihr euch gegenseitig helfen. Und das ist offenbar sehr wirksam. Ich sage das deshalb immer, weil ich das früher gar nicht gedacht habe. Also das scheint so zu sein, dass wenn man es fertig bringt, in so einer Gruppe Offenheit füreinander in so einem Prozess zu zeigen, dass da eine Dynamik entsteht, die führt dazu, dass da eine ganz enge, auch emotionale Verbundenheit entsteht. Also wenn ich es jetzt mal übertreibe, das könnte sein, dass du selbst in einer partnerschaftlichen Beziehung mit einer Frau oder einem Mann niemals in so eine offene Ehrlichkeit kommst, wie die das in dieser Gruppe machen. Weil man ja in so einer engen Beziehung auch immer schon sehr gebunden ist. Da steckt man immer schon zur Hälfte in Verwicklungen drin miteinander und da ist es nicht ganz so einfach, so ganz offen plötzlich zu sein. Dann wird man schnell dann als Antwort hören, wenn man sagt, du, ich bin ja total verwickelt und weiß gar nicht, wie das gekommen ist und ich würde mich gerne entwickeln, dann hörst du von deinem Partner oder deiner Partnerin. Also, das habe ich schon immer gesagt, dass du so verwickelt bist.
Ja.
Und aus dem Haus. Das würde dir dann in diesem Entwicklungshelfer-Parcours nicht passieren.
Also entwickeln ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Gell? Es geht um das Entwickeln, also nicht um, das ist wie eine Doppeldeutigkeit des Wortes. Kannst du dafür denn nochmal so ein Beispiel nennen? Hat es immer was, also was für eine Maßnahme sozusagen dort ist oder eine Entwicklung, was das bedeutet in dem Sinne von, wie kann ich, wenn ich daran teilnehme, hat das immer was mit Bewusstsein zu tun? Also geht es darum, dass wenn ich daran teilnehme, dass ich mir auf einmal über Dinge bewusst werde und daraus kann ich, werde ich dann, entwickle ich mich sozusagen. Ja. Also ich, ja, aus der Verwicklung sozusagen.
Ich glaube, das ist das Geheimnis dieses Parcours, dass du selbst nur Anregungen bekommst. Und dass dann etwas stattfindet, das ist ein Bewusstwerdungsprozess. Du verstehst plötzlich, warum du immer wütend wirst, wenn dir jemand wieder mal sagt, dass du irgendwas falsch gemacht hast.
Mhm. Aber da muss ich natürlich auch wirklich in der Lage sein, das zu wollen, oder? Also da muss ja eigentlich da muss ich ja theoretisch in etwas stecken, was mich so belastet, dass ich sage, ich möchte da raus, weil wir ja trotzdem, wenn wir in diesen Verwicklungen stecken, und du sagtest das vorhin an Beispielen wie Vorgesetzte oder irgendwelche Leute, die irgendeinen Druck auf andere oder andere Leute zu Objekten machen und so weiter, die sind ja oft so gefangen in ihrer eigenen Persönlichkeit oder in ihren Hirnstrukturen, dass sie ja gar nicht selber das Gefühl haben, dass sie irgendetwas in dem Sinne falsch machen oder andere Leute damit belasten, sondern sie haben ja selber das Gefühl, sie sind Opfer der Situation und die anderen sind alle daran schuld, dass es ihnen so schlecht geht.
Das ist ja dann auch wieder diese Verwicklung, dass man da ein armes Schwein ist, dem da irgendwas von den anderen angetan wird. Damit kann man sich ja sehr gut, aber eben immer nur vorübergehend Ruhe ins Hirn schaffen. Das ist eine Lösungsstrategie.
Also muss man eigentlich mutig sein, oder?
Dann sind alle dran schuld.
Ja.
Aber du brauchst das ja nur zu Ende zu denken. Das kannst du mal ein bisschen machen, aber über kurz oder lang gerätst du in eine Situation, wo du total einsam wirst. Wo du niemanden mehr hast, dem du trauen kannst. Wo du auf einmal merkst, dass das Leben an dir vorbeigelaufen ist und du hast es gar nicht gesehen, weil du dich immer nur beschwert hast. Und dann kann es passieren, dass du dann nicht erst auf dem Sterbebett zu der Erkenntnis kommst, dass du das falsche Leben geführt hast, sondern möglicherweise schon mit 20 oder 30, wenn dir plötzlich bewusst wird, dass du dir bestimmte blöde Vorstellungen ins Hirn gebaut hast. Oder die hast du ja auch manchmal von anderen übernommen. Und dann führst du gar nicht dein Leben, sondern du führst ein Leben nach den Vorstellungen von anderen Leuten, die dir gesagt haben, worauf es im Leben ankommt und wer die Feinde sind und wer die Guten sind und wer die Bösen sind und was man essen kann und was man nicht essen kann. Das ist doch alles dann eng. Also was ich mir wünsche, sind ja Menschen, und da fängt ja dann Entfaltung an, die wieder so offen sind, dass sie diese Buntheit und Schönheit und Vielfältigkeit, die das Leben in all seinen Facetten bietet, dann auch wieder überhaupt erst mal sehen.
Und jetzt kenne ich jetzt
einlassen können. Es ist eigentlich ein Wiederbelebungsprogramm, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ein Weg und ein Programm, was in die Freiheit führt. So, weil ich glaube, dass wir reden zwar viel über Freiheit, aber sehr wenig darüber, wie sehr wir in unseren eigenen Vorstellungen gefangen sind. Gerade jetzt in der heutigen Zeit habe ich das Gefühl, dass die Menschen alle in bestimmten Vorstellungen furchtbar gefangen sind. Und das muss dann immer so gemacht werden. Das ist alternativlos. Und so eine Idee kann man nur haben, wenn man zu fest an seinen Vorstellungen klebt und glaubt, das sei nun man selbst sei der Nabel der Welt und alles hätte sich nach seinen eigenen Vorstellungen zu richten.
Jetzt kenne ich natürlich schon Leute, wo ich wirklich bezeugen würde, dass sie nie in der Lage wären, glaube ich, Dinge aus eigener Kraft zu verändern, weil sie zu sehr in dem Glauben gefangen sind, dass alles, was sie tun, richtig ist. Und da frage ich mich, ist das könnte man das wie so neurobiologisch oder könnte man das im Gehirn nachweisen, dass irgendwo dort eine Synapse so verkeilt ist, dass da keine Chance besteht in diesem Leben, dass dieser Mensch sich ändert? Weil ich würde vom Erleben her würde ich sagen, das existiert ja sehr oft sogar. Also Menschen, wo man einfach weiß, die ändern sich nie, werden sich nie ändern. Ja.
Das sind keine Synapsen verkeilt. Das
sind halt keine Synapsen verkeilt.
Wer uns diesen Blödsinn da eingeredet hat, das Gehirn organisiert sich selbst, findet eine Lösung. Und die Lösung, die es findet, führt dazu, dass ein inkohärenter Zustand mit hohem Energieverbrauch plötzlich kohärenter wird. Es muss noch keine optimale Lösung sein, nur etwas besser als vorher. Also wenn ich jetzt hier in das Tageslicht hochschaue, in die Sonne, findet mein Hirn, das hat es schon gebahnt, diese Lösung, automatisch die Möglichkeit, die Pupillen enger zu stellen und dass da nicht so viel Licht dran. Das ist ein energiesparender Reflex, der da stattfindet, der in diesem Falle sogar körperlich verankert ist, wo ich das gar nicht lernen muss. Aber ich kann noch vieles andere eben auch im Laufe des Lebens lernen. Das sind alles Lösungen, die ich finde, um wieder Ruhe ins Hirn zu bringen. Und wenn ich einmal so eine Lösung jetzt finde, also wie ich es beispielsweise mit meiner, es kommt immer aus der frühen Kindheit, aber wie ich zum Beispiel als Mitarbeiter in einem, wie heißt denn das, Gespräch mit dem Chef.
Also so ein Meeting, so ein
regelmäßig findet doch da so ein Gespräch mit den Chefs statt.
Keine Ahnung. Wie so eine keine Supervision, aber.
Nee, das ist so ein Arbeitsgespräch, wo dann der Chef normalerweise dich zusammenfaltet und sagt, die Performance hat wieder nicht gereicht. Sie müssten sich mal ein bisschen anstrengen. Und wir brauchen hier Leute, die sich wirklich einsetzen und so, dann kannst du da sitzen und kannst dich entscheiden, in das alte Muster zu gehen, so runter und klein machen und versuchen durchzukommen. Das würde ich sagen, machen ja die meisten dann, dass sie hoffen, dass es bald vorbei ist. Du könntest aber, wenn du jetzt diesen Entwicklungshilfe-Parcours gemacht hättest, könntest du auf die Idee kommen, und sowas habe ich dann auch tatsächlich schon erlebt, dass du dich erstmal gerade hinsetzt und sagst, Herr Müller, also ich bin der Letzte, der nicht gerne arbeitet. Also Leistung ist für mich ein Grundprinzip. Ohne Leistung macht mir alles keinen Spaß. Aber gucken Sie mal, wo Sie mich ja hingesetzt haben, in welche Abteilung, mit welchen Leuten, unter welchen Bedingungen. Da kann kein Mensch Leistung bringen. Also es tut mir leid, aber hier ist nicht meine Performance schlecht, sondern Ihre. Oder die Performance der Firma. Danke sehr. Hier ist unser Gespräch dann wahrscheinlich jetzt zu Ende. Und dann ist diese Betreffende, es war eine Frau, raus. Und hat geglaubt, jetzt wird sie rausgeschmissen. Der Chef hatte da eine Woche dran zu kauen und dann ist er am Freitag zu ihr gekommen und hat gesagt, Frau Schulze, das hat mich jetzt sehr beschäftigt. Sowas hatte ich noch nie und ich wollte Sie fragen, ob Sie die Abteilung übernehmen wollen. Das ist es. Da steht plötzlich nicht ein unterwürfiger Mitarbeiter vor dem Chef, sondern ein selbstbewusster Mensch, der sich gerne einbringen würde. Und dem kannst du auch Verantwortung geben. Musst du auch nicht wie ein Objekt behandeln. Ja, hier, diese Frau ist aufgestanden und hat sich in ihrer Subjekthaftigkeit gezeigt. Irgendeine innere Stimme muss ihr das gesagt haben. Und dann hat die diesmal nicht klein beigegeben, sondern hat das gesagt, was ihr so auf den Lippen lag. Und dann merkt der Chef, da zeigt sich jemand in seiner ganzen Subjekt.
Also ich meine, das ist natürlich auch ein idealer Zustand oder auch eine ideale Geschichte, sage ich mal, oder ein Erlebnis, was du jetzt gesagt hast. Wir geben das natürlich hier nicht so raus. Also es kann auch sein, dass es zur Arbeitslosigkeit führt, wenn sowas stattfindet. Aber ich weiß im Kern, was du meinst, weil ich würde auch das unterschreiben, dass in dem Moment, wenn man sich nicht so sehr zum Objekt macht, sondern eher sagt, okay, ich hätte das gerne lieber so und so, dass durchaus man anders behandelt wird. Also so, ich sage auch immer ganz gerne, umso tiefer man sich bückt, umso mehr wird man, also so, ja, das ist so ein bisschen, da ist schon was dran, dass man zu sich selber steht. Aber es ist immer die Frage, wo ist die Grenze natürlich, ja. Also
das Beispiel, was ich da genannt habe, ist deshalb so günstig, weil du hier siehst, was normalerweise in solchen Situationen passiert, ist, dass entweder der Mitarbeiter unterwürfig wird oder aber zurückdonnert, kriegt dann Wut. Ja. Und sagt dem Chef, was er für ein Idiot ist. Diese Frau steht ganz still, wartet ab, bis der ausgesprochen hat, hat sich überlegt, was sie ihm sagen will und bringt es dann auch auf eine Weise vor, wo sie ihn nicht zum Objekt ihrer Kritik oder ihrer Bewertung macht. Sondern sie sagt, es geht unter den Bedingungen nicht. Sie hätte sogar noch dazu sagen können, ich ahne, dass sie das auch nicht verschuldet haben. Aber es ist eben so.
Na gut, aber es gibt
die Möglichkeit, offen zu sein. Und das glaube ich, das ist nicht etwas, was du nur in so einer harten Beziehung bei so einem Mitarbeitergespräch machen kannst an der Arbeit. Das kannst du auch auf dem Klo machen mit jemandem, wenn du da gerade am Pinkeln bist. Ja, das ist ja einfach eine Frage, wie man miteinander umgeht. Du merkst, es ist eine andere, was da dahinter steckt, ist diese andere Umgangskultur, die dann entsteht, wenn man sich nicht mehr gegenseitig zum Objekt seiner Bewertungen.
Ja, klar, aber natürlich müssen auch beide irgendwie auf einer ähnlichen Ebene sein, vielleicht auch eine emotionale Intelligenz besitzen, so dass man, oder eine Empathie ja eben, was so ein bisschen gleichzusetzen ist, besitzen, um darauf auch eingehen zu können, weil manche sich natürlich dann auch bei so einem Beispiel sich vielleicht auf den Schlips getreten fühlen, wenn sie sagen, ja, also für mich hier das unter den Umständen, und dann sagt der Chef, ja, dann ist hier der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns wohl trennen müssen, weil er halt nicht in der Lage ist, das so aufzunehmen. Also deswegen ist ja immer, glaube ich, das Gegenüber auch entscheidend. Und das müssen wir ja auch erspüren. Ist derjenige in der Lage überhaupt, mich dann eben als Subjekt auch wahrnehmen zu können? Oder ist er halt einfach gar nicht, sieht er an mir vorbei? Ja,
ja, und das habe ich auch immer gedacht. Und diese Entwicklungshelfer-Plattform habe ich gemacht, nicht damit du besser den anderen einordnen kannst, sondern damit du erkennst, wo du selber stehst und wie verwickelt du selber bist.
Also es fängt bei mir an, sozusagen. Weil es ist immer
die banale Erkenntnis heißt, du kannst doch sowieso keinen anderen Menschen verändern. Du kannst den Chef nicht verändern, kannst ihn gerne anbrüllen, das wird alles nicht besser dadurch. Aber du kannst ihn einladen, ermutigen und inspirieren, nochmal über sich selber nachzudenken. Das ist ein liebevoller Akt. Und den hat diese Frau in diesem Beispiel auf eine super gute Art und Weise hingekriegt. Und das könnte man aber überall machen. Das ist nicht was Extraorbitantes. Also ich glaube, am schwersten fällt es einem, das ist so ein bisschen etwas, was mich noch beschäftigt, am schwersten fällt es einem, wenn man in engen emotionalen Beziehungen ist. Also es gelingt mir schwer, meine engsten Angehörigen, Kinder, Partner, in so, also auf diese Weise einzuladen, weil wir alle miteinander schon zu sehr in diesen emotionalen Verstrickungen hängen, und sobald ich was sage, wissen die schon und haben sie eine genaue Vorstellung davon, was ich da jetzt schon wieder vorhabe, und dann wird es schwierig, aber man muss ja auch nicht dort anfangen, wo es am allerschwersten ist, man kann ja es auf der Straße machen. Und da ist das Einfachste, um sich selbst als Subjekt zu zeigen und dem anderen deutlich zu machen, dass man ein Interesse an ihm hat, dass man ihn andächelt. Auf der Straße. Kannst du gerne, könnt ihr alle mal irgendwo ausprobieren, mal einfach einen anderen Menschen nett anlächeln, und 99% lächeln zurück, und mit manchen kommt man dann sogar ins Gespräch.
Ja, das stimmt. Ja, ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort, lieber Gerald. Und ich glaube, wir haben auch jetzt mal hier das Interesse geweckt für die Akademie. Wir verlinken das natürlich, da kann man sich direkt anmelden, weil letzten Endes ich glaube, es kann für Menschen schon spannend sein, so einen Weg zu gehen und sich selber ja auch zu entdecken und auch keinen Druck zu haben. Man hat ja auch, glaube ich, genügend Zeit, gell? Man kann seine eigene Zeit sozusagen kann man sich da nehmen, um diesen Parcours durchzumachen.
Auch doch nicht diesen Parcours. Also man kann auch selbst sich entschließen, es anders zu machen. Der Parcours ist nur eine Hilfe, dass man nicht unterwegs wieder aufgibt. Das ist ja oft so, dass man sich da sowas vornimmt. Ich mache mich nicht mehr selbst zum Objekt. Ich will in Zukunft nur noch das tun, was mir gut tut. Und dann kommst du am Bäckerladen vorbei und holst dir wieder so ein Stück Kuchen, den du da immer kaufst, weil es dir so gut tut. Aber du weißt genau, dass es dir nicht gut tut. Irgendeine innere Stimme sagt dir das, ja, und du fällst dann wieder zurück. Und deshalb geht es im Wesentlichen geht es um einen Selbst. Findungs- und Selbstentwicklungsprozess und nicht um die anderen.
Ja, wunderbar. In diesem Sinne, lieber Gerald, bleib noch dran, aber ganz offiziell vielen lieben Dank für deinen heutigen Besuch und für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja.
Danke dir auch und alles Gute für alle, die uns hier zugeschaut haben.